Du hast ganz am Anfang auch noch gesagt, als wir das Setup mal angeguckt hatten und das Programm erstmal hochfahren mussten, da hast du gesagt, ja, einige, die verlieren sich so ein bisschen in der Technik, in dem ganzen Setup. Und vielleicht ist es doch mal wichtig, gar nicht immer zu gucken, dass jetzt alles perfekt läuft. Natürlich muss es funktionieren, dass man arbeiten kann. Aber im Endeffekt soll ja erstmal hier kreativ Musik gemacht werden. Ich weiß noch, wo ich in einem Forum jemanden gelesen hatte, der hat gesagt, so, ich habe mir jetzt über mehrere Jahre lang Bücher über Komposition durchgelesen und hatte dann die Frage gestellt in die Community, ob er jetzt komponieren darf. Ich fand das schon immer komisch. Also muss ich jetzt andere Leute fragen, ob ich komponieren oder ob ich ein Bild malen darf? Und dann hat er was komponiert. Natürlich ist es Geschmacksfrage, aber ich muss sagen, meine erste Reaktion war ein bisschen so, oh mein Gott, probier doch aus und geh jetzt nicht nach Musiktheorie. Wahrscheinlich, wenn man es musiktheoretisch analysieren würde, wäre das ganz toll gewesen. Aber es hatte für mich überhaupt nichts Menschliches, wo irgendwelche Fehler waren. Deswegen fand ich das ganz cool, als du gesagt hast, ja, gut, vielleicht ist das und das nicht perfekt, aber ist mir egal. Erstmal ist wichtig, dass ich hier auch kreativ bin.
Ja, das habe ich auch auf mich selbst bezogen. Also ich
Ja.
kenne das selber, wenn ich ganz spezifisch, zum Beispiel bei der Serie Bonn, da ging es ja um die Verbindung Orchester mit Big Band. Und ich selber, ich bin kein Freund überhaupt so von so idiomatisch korrekten Sequencing. Also ich will sagen, es ist für mich der blanke Horror, darüber nachzudenken, wie programmiere ich jetzt eigentlich einen vollen Big Band Bläsersatz zum Beispiel. Und dann habe ich das eine Zeit lang versucht, mir eine Template zu bauen für den Schreibeprozess. Und ich habe nach kürzester Zeit gemerkt, dass das so blockiert. Also man denkt in diesen angeblich logischen Schritten und weiß, wo alles ist. Hier ist der Rip vom Tenorsaxophon, da ist der tiefste Ton der Tuba, mal ganz verallgemeinert ausgedrückt. Aber ich saß da wirklich tagelang davor und dachte so, okay, aber wie schreibst du denn jetzt?
Ja.
Und das Ende vom Lied ist, dass ich mit dieser Library Session Horns Pro von EI Instruments, glaube
Ja,
ich,
genau.
wunderbar, also ähnlich wie das Klavier als Sketch für Orchestermusik, diese Big Band-Elemente geschrieben habe. Und dann habe ich auch für Demos teilweise noch mit einem Trompeter noch aufgenommen und so, also um das so ein bisschen zu verfeinern. Will aber sagen, ich habe das extremst reduziert und den eigenen Denkprozess simplifiziert und dann ging's. Und das ist bei Orchester bei mir genauso. Wenn ich zu sehr mir darüber Sorgen mache, ja, aber was ist denn, wenn ich jemals ein Bartok-Pizzicato in den Bratschen brauche? Wo ist denn das? So diese, das ist ja diese, glaube ich, so eine Urkrankheit von diesem Template-Wahnsinn, dass man alles zu jeder Zeit vom Kalimba bis zum Harpsichord immer verfügbar haben muss.
Ja.
Das ist ja Quatsch. Also nenn mir ein Projekt, wo du persönlich individuell rangehst, wo du weißt, du brauchst die gesamte Palette von Barockmusik bis Spätromantik immer vorhanden. Das Einzige, was für mich dafür spricht, ist, dass du irgendwie technisches Interesse dafür hast und das toll findest, eine 800-Track Logic Session aufzuhaben. Ich
Ja.
finde das nicht toll. Ganz im Gegenteil.
Ich finde es cool, dass wir jetzt auf das Template kommen, weil du ja auch gesagt hast, lass uns mal über Templates reden.
Ja.
Also ich habe Templates, weil ich schon mal alles geroutet habe,
Das
damit
ist
es,
es.
ne, die
Ja.
Stems geroutet sind. Das ist so einer der wichtigsten Faktoren irgendwie.
Das ist der wichtigste Faktor,
Ja.
finde ich. Also so ein Grundsignalflow, um zu wissen, was ist dir wichtig beim Musikschreiben und Produzieren. In meinem Fall, dass ich auf eine Summe arbeite, also EQ, Kompression plus X. Stem-Routing, damit man gewissermaßen flexibel auch exportieren kann, wenn man will. Aber das ist so das Gerippe. Und für mich ist eine Template immer auf jedes Projekt bezogen, eine Klangwelt an sich.
Ja.
Und darauf lässt, deshalb bin ich zum Beispiel auch, gefällt es mir überhaupt nicht, parallel an verschiedenen Sachen zu arbeiten, weil das diese irgendwie immer unterschiedlich sind, die Klangwelten, die man sich ausdenkt. Und so füllt sich dieses Routing-Gerüst sozusagen mit den Klang-Choices, die man so tätigt. Und das ist auch nie in Stein gemeißelt, wenn ich irgendein Projekt anfange, sondern eigentlich immer erst, wenn ich ein Projekt abschließe. Also welche Sounds werden benutzt,
Ja.
wo liegt der Schwerpunkt, So.
Vor allem werden ja in einem Projekt irgendwann noch Sounds hinzugefügt, dass man sagt, so, da könntest du mal das virtuelle Instrument hinzu, du hast da vielleicht Strings, aber jetzt kommt noch mal eine Speziallibrary, der, wie du richtig gesagt hast, ich habe zwar viel reingeladen, damit so die Basics sofort abrufbar sind, aber ich kann ja gar nicht alle Strings reinladen, denn wir haben ja doch ein paar mehr Libraries als jetzt nur Cinematic Studio Strings, spezielle Articulations und was weiß ich was. Und da wäre das Template ja elendig groß.
Ja, und wie gesagt, das gibt's, das ist jetzt hier auch nicht klein, ich habe mich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, das sind auch 450 Spuren kombiniert, aber das geht ja noch weitaus krasser und so eine gewisse Struktur beizubehalten und nicht auszuflippen die gesamte Zeit tut, glaube ich, gut für die eigene Übersicht und auch für andere Leute. Ich meine, es passiert ja auch oft, dass man mit anderen Menschen zusammen im Team arbeitet und dann braucht man ja irgendeinen Beschluss, worauf beschränken wir uns? Mhm. Welche Plugins, also benutzen wir jetzt auch zur Klangbearbeitung, damit nicht jeder die 8000 Plugins haben muss, die der andere hat.
Also dann, wenn du jetzt mit anderen Komponisten zusammenarbeitest oder mit anderen Mixing Engineers?
Beides ist eigentlich völlig egal, ehrlich gesagt. Also mit anderen Komponisten auch, wobei da weniger Sessions hin und her geschickt werden. Ich hatte jetzt ein Beispiel, doch, da haben wir das öfter gemacht, da ist aber Logic nicht wirklich gut drin. Da muss man wirklich drauf achten, dass alle Versionen identisch sind, also Logic, Kontakt, dass die Pfade für den Sample-Kontakt, Sample-Content auch gleich sind, sonst finden die nicht. Also das war ziemlich aufwendig, das rauszufinden, aber es wird halt oft mal was ausgetauscht. Also ich kenne wenig, ich mache nie ein Projekt, wo ich nicht mit anderen Leuten zusammenarbeite, sei es Session-Musiker oder Engineers oder Orchestratorin oder so.
Wenn du denen jetzt aber die Stems gibst, ich hätte jetzt gedacht, dann ist es eigentlich egal, was wer hat, weil ihr dann sowieso Audio-Files rausgebt und dann die ganzen Reverbs und was schon reingeprintet sind. Aber ist ja nicht der Fall, wenn du sagst, wir einigen uns auf ein paar
Plugins. Ja gut, ja genau. Aber wenn ich meiner Lieblings-Cellistin in Berlin eine Session schicke und sie sagt, guck mal, ich habe das so und so bearbeitet, aber ich committe das jetzt nicht, sondern ich lasse dir das offen, dann ist das ja ein viel besserer Workflow, weil dann muss man nicht immer sich auf alles gleich einlassen. So, das hält es ein bisschen offen und auch interessant, weil dann kriegt man mit, wie andere Leute mit den gleichen Plugins umgehen, die du selber hast.
Ja. Hast du denn in dem Template noch irgendwas an Processing noch großartig drauf auf den Bussen?
Ja.
Auf der Summe sollte man ja eigentlich nichts drauf haben, denn eigentlich sollten ja die Busse nachher summiert dasselbe Signal dann wiedergeben, ne?
Ja, das ist jetzt hier tatsächlich spezifisch auf das Orchester bezogen. Arbeite ich hier gar nicht auf Busse, sondern auf eine Stereosumme fürs Orchester. Mhm. Sieht man hier, der Orchesterbus, ich mache das mal ein bisschen breiter, ist anders definiert als der Mixbus. Der Mixbus sind alle Signale, also Orchester plus Solisten. Mhm. So, das Orchester selbst hat wieder ein ganz bisschen Galfos Processing drauf.
Super geiles Plugin.
Ja, super, um ein bisschen Brillanz, aber ein bisschen Harshness aus rauszukriegen. So. Channel EQ minutiös, ich weiß, sieht ein bisschen figelinsch aus, macht aber ein bisschen was, ist gut. Und halt so ein bisschen so ein dB oder zwei Kompression, ein bisschen Glue hinzubekommen. Also relativ wenig in der Summe. Was relativ viel und in Anführungsstrichen ausgecheckt ist, sind die Instrumenten-Subgruppen. Das ist hier mal alles Kollapse. Hier sind die Streicher zum Beispiel. Die haben dezidiert einen eigenen EQ. Das hat nicht unbedingt was mit Streichern per se zu tun, sondern mit der Qualität und der Klangeigenschaft der jeweiligen Library. Um so ein bisschen. Es gibt bei Sample Libraries für mich immer leicht so Frequenzen, die total nervig werden. Um das ein bisschen rauszukriegen, dann so ein bisschen Saturation, um das im Mix ein bisschen mehr durchscheinen zu lassen. Das habe ich jetzt mal testweise drauf gemacht von Slate.
Ah, oh, der Fresh Air.
Aber ihr seht, also
Man muss echt aufpassen mit geiles Tool.
Ja.
Aber ich nutze ähnlich genau wie du das Ding mit sehr, sehr wenig.
Total.
Mix, ja.
So, und so geht das durch die ganzen Orchestergruppen durch. Und mein Mixbus, das ist auch wieder, das ist wirklich ganz stark projektabhängig. Was ich meistens benutze, ist der Chandler Limited Curve Bender ganz bissel. Unten rausfiltern, oben manchmal auch, um so diese Infraschall-Sachen rauszukriegen. Und dann je nach Charakter des Scores, sowas zum Beispiel, um nochmal so 2, maximal 3 dB in der Summe an Kompression, ja, Luftfaktor hinzubekommen.
Also mit dem API 2500 Kompressor. Ich sag's immer nur für die Leute, die es als
Podcast hören. Okay. Das ist der API 2500 in dem Fall von Waves, weil ich das aus einem anderen Projekt importiert habe, wo ich tatsächlich auf Stems gemischt habe. Mhm. Und der hat hier eine Sidechain-Option, den der Universal Audio nicht hat.
Mhm.
Und es gibt einen Sidechaining-Trick, den ich benutze, wenn ich auf Stems arbeite, die es ermöglichen, dass die Stems in Summe genauso klingen wie der Mix.
Ja.
So, und dafür benutze ich halt den Waves API. Das ist den Universal Audio, genau. Aber insofern ist das vielleicht auch, für was Summenbearbeitung angeht, nicht so ein sonderlich repräsentatives Projekt. Es gibt ein Plugin, kann ich auch in einer anderen Session vielleicht nochmal zeigen, den ich bei elektronischer Musik oft verwende, das ist dieser
Incredible Hit Button.
Incredible Hit Button. Wie heißt denn die Firma?
Incredible Audio.
Jonathan, falls du zuhörst, unglaublich cool. Also jetzt in dem Fall mit dem Orchester, ja, bietet sich das nicht so an, aber eine wirklich ein geiles Pre-Mastering.
Ich hab's auch.
Super Top-End und echt auch cool, mal zu sehen, nicht zu sehen, was,
ja,
was passiert, sondern, ja, einfach nur zu hören.
Was ich da interessant finde, wer sich das mal reinzieht, ich hab's auch in meinem Testvideo gezeigt, es ist ganz wichtig, wie stark man das Ding reinfährt. Also der Input-Gain ist ja super wichtig, denn ansonsten macht man es an und hat vielleicht zu wenig Input und da passiert erstmal gar nichts.
Ob's limited oder nicht und so, naja.
Ja, und dann da passiert auch gar kein Processing, aber, ja, wenn man den so ein bisschen dann anfängt reinzufahren, dann passiert wirklich was im Sound. So die Sahne nochmal oben.
Ja, ja, total.
Ja.
Also das finde ich sehr gut. Und dann gibt's aus meiner Sicht eigentlich so zwei Stationen an Processing, die ich mache. Einmal ist, das ist so mein Mix, den bounce ich auch so.
Mhm.
Wenn ich jetzt zum Beispiel was rausschicke, da muss man natürlich bestimmte Loudness-Kriterien, bestimmte Kompaktheit sozusagen bekommen. Da ist Isotope Ozone natürlich ein tolles Tool, um so ein kleines Pre-Master zu machen. Und wenn ich die Musik auf den Film angelegt mit O-Ton und so einarbeite, da mache ich auch nochmal ein bisschen anderes Processing, je nach Musikart, aber mache ich zum Beispiel ein bisschen breiter, damit ein bisschen mehr Platz in der Mitte für Dialog ist.
Mhm.
So ein paar Mastering-Tools. Kann ich euch auch gleich in Pro Tools zeigen, wenn du willst.
Ah, gerne. Kannst du denn sagen, auf welcher Lautheit du abgibst? Denn das ist natürlich jetzt eigentlich nicht unbedingt dein Job, denn es wird ja später eine Mischtonmeister gegeben, egal ob jetzt für TV oder Kino. Mhm. Aber wenn du das jetzt abgibst,
ja,
woanders hin?
Ja, da scheiden sich ja auch die Geister. Also diese Minus 23 Lufts, glaube ich, sind das. Loudness für
TV.
EU-TV, ja, zum Beispiel. Es war halt eine Zeit lang die Frage, ob man sich da vom Musikmix her drauf einstellt. Ich bin da irgendwie nicht dabei. Ich glaube, so eine gesunde Lautstärke, ohne dass das zu tot ist und zu platt gemacht ist in der Dynamik, ist das Einzige, worauf man achten sollte. Na, dass das also der Musik entsprechend ist. Also wenn du muskulösen, darken Electronica-Score schreibst, ist für mich irgendwie eine Lautstärke mit eingebaut.
Ja.
Wenn es ein kammermusikalischer Solisten-Score ist, ist es halt leiser.
Ich frage, weil ich auch denke, wenn ich jetzt für TV mische, dann ist es mir lieber, die Musik ist jetzt lauter. Wir haben ja bei minus 23 LFS noch eine unglaubliche Dynamik. Also was jetzt
du meinst, Musik, wenn du alles zusammenmischst oder nur die Musik mischst?
Nee, wenn ich jetzt alles zusammenmische. So, ich denke mir auch, der Komponist muss jetzt gar nicht für mich für minus 23 LFS mischen. Der kann auch lieber ist er zu laut, ja, dass er den Punch drin hat. Und dann kann ich immer noch hingehen und kann sagen, ich mach's leiser, als dass er jetzt versucht hat, das anzugleichen. Denn ja. Er weiß ja gar nicht, wie laut die Musik nachher in der Mischung komplett ist. Das
sehe ich
das
auch
geht
so.
Ja gar nicht.
Das sehe ich auch so.
Ja.
Absolut. Also man muss dann nicht jetzt artifiziell übermäßig viel Headroom lassen oder so. Und das ist dann der Job vom Mischtonmeister. Ja.
Und du hast gesagt, du arbeitest am liebsten, wenn ich das richtig verstanden habe, immer nur an einem Projekt, also Projekt nach Projekt und nicht parallel.
Wenn es geht.
Ja.
Das ist natürlich echt Wunschdenken auch dabei. Und das hängt vom Umfang ab. Aber ich meine, wenn man einmal so vom Mindset in einer bestimmten Klangwelt drin ist und es geht um mehrere Episoden von einer Serie oder einen langen Kinofilm, also das ist ja einfach auch viel, quantitativ lange Formate dafür zu schreiben, da sind ja schnell 40 bis 60, 70 Minuten und mehr Musik gefragt. Und mir persönlich, ich kenne da auch andere Leute aus meinem Umfeld, die das überhaupt nicht so sehen, fällt es manchmal schwer, dann die Hüte zu wechseln und zu sagen, ah, jetzt bin ich in der Welt und der Welt. Auch wenn es ist natürlich immer meine eigene Handschrift, aber es sind andere emotionale Anforderungsprofile, je nach Projekt. Kurzum, ich versuche das so gut es geht zu planen, es geht natürlich nicht immer. Und das ist einer der großen, finde ich, Belastungsfaktoren in unserem Beruf, mit dem man wirklich lernen muss, umzugehen. Positiver Stress versus negativer Stress. Mhm. Ich weiß, es gibt nicht wirklich positiven Stress, aber gefühlt schon. Also
ja, also ich finde dann positiv, wenn man zum Beispiel sagt, okay, da kommt jemand und gibt den Auftrag und du hast jetzt genug Zeit und fragst dich vielleicht da, wie mache ich das? Aber wenigstens hast du einen Job. Und da geht es jetzt ja nicht nur um Geld, sondern dass man auch weiß, so ich werde auf der Welt noch irgendwie gebraucht. Negativ ist natürlich, wenn auf einmal Szenen umgeschnitten werden oder egal, was jetzt passiert, aber wenn du auf einmal Stress bekommst, weil du schlechte Arbeit von anderen ausbaden musst.
Ja, das auch. Aber ich glaube, der Hauptstressfaktor liegt einfach in der persönlichen Wahrnehmung wie deine von den Entscheidungsträgern.
Ja.
Also Regie in dem Fall. Lass uns mal vom Regiebeispiel ausgehen, was ja auch oft nicht mehr Bestand hat heutzutage. Aber von Regie ausgehend, was du meintest, man ist positiv gestresst, weil man einen Job bekommt. Ja, weil ich denke oder ich vermute, mir geht's auf jeden Fall so, dass was bei uns ein gewonnenes Projekt ist, was man angeht, ist für Performing Artists ein gut gespieltes Konzert.
Mhm.
Vielleicht ein bisschen vergleichbar, eventuell. Und aber ich finde schon, dass sich das echt schnell manifestiert, wenn man negative Kommunikation und Feedbackschleifen über einen längeren Zeitraum hat und keine Reaktionsmöglichkeiten findet. Das ist für mich eine ganz negative Form von, weil Stress ist ja eigentlich immer mit eingebaut bei uns, weil wir immer gegen Deadlines arbeiten.
Ja.
Und positiv ist einfach, wenn man merkt, dass der Arbeitsprozess respektiert und gewertschätzt wird und dass das, was man macht, eine Hinzugabe für die FilmemacherInnen ist, die wirklich essentiell wichtig ist und im Übrigen auch jegliche Temp-Musiken oder andere Beispiele, die mal genannt wurden, völlig links liegen lassen und das gar nicht mehr in Frage gestellt wird, was du da singulär machst, ist das, was diesen Film besser machen wird. Und das ist dann natürlich positiv irgendwie, aber Stress ist Stress.
Also wie sehr denn, weil ja auch sicher Filmemacher und Regisseure das jetzt sehen und hören, wie sehr denn für dich konkret die Wertschätzung gegenüber einem Komponisten oder gegenüber dir aus? Oder umgekehrt, was wären die Dinge, wo du sagst, das fehlt manchmal?
Ja, das ist eine gute Frage und vor allen Dingen auch gute Gegenfrage gestellt. Ich glaube, da gibt es eigentlich einen Prozess, der so eine Grundlage bildet. Und das ist, finde ich, respektvoll in einem kontrollierten Umfeld zu hören und nicht nur einmal, sondern sich wirklich ernsthaft hinzusetzen und zu sagen, der oder diejenige haben sich da was dabei gedacht und den Respekt erbringe ich jetzt, das nicht sofort in Frage zu stellen, weil natürlich hat man als Filmemacher sofort eine Reflexionsart zu sagen, nee, Moment, das ist es nicht oder auch, ja, geil, das ist es.
Mhm.
Aber diese Grundlage zu haben, okay, ich habe mir das jetzt so angehört und zwar nicht abends vorm ins Bett gehen, sondern so, wie ich auch im Schnitt arbeite Und darüber wollen wir jetzt reden.
Hm.
Und alles, was danach kommt, ist für mich das Salz in der Suppe. Ich finde das toll, mit Menschen auf so einem Level sich über Kunst austauschen zu können, aber das fehlt mal wirklich oft.
Mhm.
Und wenn das fehlt, dann geht es auch nicht um gekränkte Egos, sondern geht es darum, dass man ab einem bestimmten Punkt nicht in der Lage ist, zu interpretieren, was meint denn jetzt mein Gegenüber? Was?
Ja.
Also ich verstehe schon, dass die Musik grüner sein soll oder gelber sein soll, aber ich weiß nicht genau, wie du das in Bezug auf Punkt, Punkt, Punkt im Film meinst. Und wenn so die Kommunikationsebene wegfällt, dann empfinde ich den Prozess wirklich schwierig.
Ich finde das einen guten Ansatz, denn vielleicht ist es ja so, dass ich als Komponist irgendwann noch so gestresst und vielleicht auch genervt bin, dass ich einfach nicht mehr den Kopf und die Lust habe, mich da rein zu versetzen und sag, so, ich bin jetzt noch Dienstleistung, du willst das Grün haben, alles klar, dann machen wir jetzt eine Harfe mit einem Arpeggio rein. Ist doch ein Naturinstrument.
Ja, das ja, ist doch völlig legitim. Kann man auch manchmal machen. Aber nee, überhaupt nichts, aber das kann man machen. Das ist völlig legitim. Ja,
also ich habe das mit der Kommunikation so jetzt noch gar nicht gesehen, aber jetzt, wo ich mir darüber rede, finde ich das super einleuchtend, dass ich dann einfach, wenn ich diese Wertschätzung noch habe und diese Kommunikation da ist, einfach noch viel mehr diesen Kopf habe und auch diese Bereitschaft.
Das war die 6. von 11 Folgen. In der 7. Folge verrät Florian, wie lange er für die Filmmusik zur Netflix-Serie Bonn gebraucht hat und welche Big Band-typischen Elemente er weggelassen hat. Und hier lieben Gruß an den Helfried, der mich sehr großzügig auf Kofi.com unterstützt hat, sogar schon zum 2. Mal. Wenn du also weiterhin solche interessanten Gäste hören möchtest, dann freue ich mich über eine Unterstützung auf Kofi.com oder auf YouTube. Bis zum nächsten Mal. Ciao!